ich heute erzähle, hat mit Postgresql ein bisschen mit Troubleshooting zu tun. Ich habe mir lange überlegt, was man zu dem Thema so schreiben könnte. Und es geht eigentlich hier, oder was ich heute hauptsächlich erzählen möchte, wären einfach so ein paar Fallstricke, was insbesondere bei Installation und Administration von PostgreSQL den Administrator erwarten kann und was auf ihn zukommt. PostgreSQL ist ein, ja, wie ich finde, sehr leicht zu administrierbares System eigentlich. Aber es gibt dann halt doch Sachen, wo man sich schon ein bisschen mit Internas und so weiter auseinandersetzen muss. Da möchte ich einfach mal einen kleinen Überblick geben, was denn da so gibt und vielleicht auch einen Ausblick geben, was vielleicht sich demnächst ändern wird oder wollte dann aber auch ein bisschen auf Ihre Fragen eingehen, wenn da im Laufe des Vortrags irgendwie was auffällt oder wenn Sie irgendwie Fragen dazu haben, scheuen Sie sich also nicht sofort die Hand hochzureißen oder laut hier zu schreien. Das ist mir eigentlich am liebsten. Also Sie können mich da ruhig unterbrechen. Ja, habe ich eine kleine Agenda hier. Der erste Schritt ist eigentlich immer Installation. Da möchte ich ein bisschen was zu InnoDB erzählen und wie man sich im Vorfeld vielleicht Gedanken drüber machen kann, wie man sein Datenbanklayout wählt, was zu beachten ist bei InnoDB. Administration beschäftigt sich dann hauptsächlich mit so, ja, Tasks, die auf den Administrator im alltäglichen Leben drauf zukommen und was er am besten nicht tut und was er am besten macht. Entwicklung, das ist für mich eigentlich recht offen gestaltet. Da hoffe ich auch ein bisschen darauf, dass vielleicht auch Fragen aus dem Publikum noch so kommen. Ich weiß nicht, wie viele Leute haben hier PostgreSQL im Einsatz? Ja, doch jede Menge. Ja, da sind bestimmt, hoffe ich doch, genügend Probleme schon aufgelaufen. Dann erzähle ich noch ein bisschen was zu Backup. Backup ist ja eigentlich fast das wichtigste Kapitel, aber das habe ich absichtlich ein bisschen nach hinten geschoben. Ich hoffe, dass wir da auch noch genügend Zeit haben, dann auch über verschiedene Backup-Schemas und so weiter zu sprechen und so weiter. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Die Installation beginnt eigentlich immer, je nachdem, mit einem Binärpaket, mit dem MSI-Installer, wenn man es unbedingt unter Windows einsetzt, oder vielleicht doch mit dem Source-Code. Den kompiliert man und baut man. In der Regel nehmen die Leute wirklich Binärpakete, sei es ein RPM oder ein Deb-Paket oder wie gesagt der MSI-Installer und kommen eigentlich mit InnoDB nie in Berührung. Die kommen aber spätestens dann in Berührung, wenn die Datenbank irgendwann mal einen Punkt erreicht hat, wo man doch mal vielleicht eine spezifische Maschinenkonfiguration machen will. Das heißt, man hat vielleicht ein neues SAN gekauft, das hat einen dedizierten Mount-Point und so weiter, möchte dann aber vielleicht doch mal zwischendurch eine Migration mal durchspielen und so weiter oder eigene Testdatenbanken oder Datenbankcluster aufsetzen, wie es so schön im PostgreSQL-Jargon heißt. Und spätestens dann kommt man eigentlich immer dann in Berührung, wie mache ich das eigentlich? Ja. Also was im Vorfeld eigentlich immer wichtig ist, wenn man einen PostgreSQL-Server aufsetzt, ist eigentlich fast immer, ja, was für ein Festplattensystem nehme ich überhaupt? Für die meisten ist es eigentlich recht einfach, die kriegen den Server hingestellt, der hat irgendein Array drin. Die meisten wissen dann mal, was für ein Level oder so, RAID 1, RAID 5, RAID 10 und so weiter. Aber es macht durchaus Sinn, sich im Vorfeld mal da wirklich Gedanken darüber zu machen, was denn hier eigentlich sinnvoll ist. Zum Beispiel, wenn man nicht unbedingt reine brachiale Schreibperformance braucht, sondern eigentlich nur Absicherung für Festplattenausfälle, dann tun es auch RAID 1 Laufwerke mit schnellen Festplatten. Dann allerdings ist es ja so, die Datenbank wächst. Das ist fast immer so. Irgendwann wird die Applikation größer, die Anforderungen ändern sich, es kommen mehr Kunden. Spätestens dann wäre man froh, wenn man sich dann über ein LVM oder irgendwas sowas Gedanken gemacht hätte. Deswegen habe ich das hier mal gesondert erwähnt, mal aufgeführt. Ein LVM gestattet halt auch das Resizen oder das dynamische Umgestalten seines Festplattenlayouts völlig transparent von den Festplatten, die eigentlich drunter liegen. Wenn man das da intelligent macht, dann kann eigentlich das Festplattenlaufwerk das kann man dann Festplatten reinstecken, das LVM vergrößern, dann wächst quasi der Festspeicher immer mit dem Datenbanksystem mit. Empfehlenswert ist dann halt auch, dass man dann auch RAID-Level nimmt, die ein bisschen auch Performance getrimmt sind, dass man sich vielleicht Gedanken macht, im Vorfeld doch ein bisschen mehr zu investieren und RAID 10 zu nehmen. Das ist für Datenbanken generell eigentlich zu empfehlen. Oder vielleicht ein RAID 5, wenn es ums Lesen geht, wenn man genügend Spindeln hat, also relativ eine Breite geht, so 6, 12 Laufwerke oder so, dass man wirklich gute Leseraten hinkriegt. Das kommt natürlich auf die Anwendung drauf an. Aber es ist halt wichtig, sich im Vorfeld ein bisschen Gedanken darüber zu machen, dass man sich im Nachhinein ständige Umstrukturierungsarbeiten eigentlich ersparen kann. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als ein Datenbanksystem ständig umzustrukturieren. Das ist eigentlich weil da kommt nie eine Kontinuität hin. Das will man eigentlich vermeiden als Admin. Worüber die Leute eigentlich fast nie nachdenken, ist ein separates Wahllaufwerk. Das betrifft vor allem die Leute, die zum Beispiel OLTP-Anwendungen fahren, wo hunderte von Transaktionen pro Sekunde auf eine Datenbank reinprasseln, weil dann ist eigentlich das Wahl fast immer der Bottleneck. Und wenn man so eine Konfiguration hat und dann je nachdem, welchen Festspeicher man drunter liegen hat, wenn man zum Beispiel ein Direct Attached Storage hat, dann hat man dann doch vielleicht die Option, separate Spindeln dafür zu reservieren, sei es ein RAID 1 oder RAID 10 mit sehr schnellen Festplatten, dass man einen sehr guten sequentiellen Schreibdurchsatz bekommt, um halt dann die Hauptfestplatten, wo die Daten dann drauf liegen, ein bisschen davon zu entkoppeln. PostgreSQL protokolliert alle Änderungen einer Datenbank erstmal im Transaktionslog. Ja, und asynchron werden dann die Änderungen irgendwann mal dann in die Datenbasis weggeschrieben. Das Transaktionslog ist aber im Prinzip das, was fürs Recovery zuständig ist. Und wie gesagt, das ist dann meistens bei OLTP-Anwendungen dann der Bottleneck. In neueren Releases kann man dann sofort bei initdb festlegen. Ich habe jetzt mal hier mnt-val genommen, da liegt jetzt ein separates Laufwerk drin. Und mit dem Parameter -x kann man dann das val sofort auf eine andere separaten Mountpoint dann legen. Man kann es auch im Nachhinein machen, indem man muss halt die Datenbank runterfahren, von Hand das PGX-Log-Verzeichnis verschieben und dann einen Symlink drauf machen. Das geht aber halt nur mit einer Downtime. Und wenn man schon weiß, ich habe da schon mit einigen hundert Datenbankverbindungen zu handeln und so weiter, dann lohnt sich das wirklich im Vorfeld so zu machen. Wenn man, bei SAN ist das vielleicht ein bisschen was anderes, die sind ja halbwegs intelligent, können Schreibleistungen dann entsprechend verteilen. Aber wie gesagt, je nach Hardware ist es dann doch sinnvoll, sich vorhin Gedanken zu machen. Genauso Temp-Tablespaces. Die Temp-Tablespaces, da kann man sich im Vorhinein bei der Installation schon mal Gedanken machen. Hat man große Queries, die viel sortieren zum Beispiel, also ich muss Unmengen an Daten aggregieren zum Beispiel, dann ist es lohnenswert, ein separates Laufwerk sich vielleicht auszuwählen für die Temp-Tablespaces. Das ist neu in 8.3 jetzt hinzugekommen. Damit sind nicht Temp-Tabellen oder so gemeint, sondern wirklich temporäre Dateien, die PostgreSQL benutzt, um Datenbestände während Abfragen zu sortieren. Da kann man auch mehrere Tablespaces angeben und die werden dann im Round-Robin-Verfahren dann pro Query benutzt. Das heißt also, wenn eine Query mehrere Sortieroperationen beinhaltet, dann kann die Query im Round-Robin-Verfahren diese Tablespaces durchhangeln quasi. Da kann man ein bisschen Load-Balancing dann reinkriegen. Nein. Der nimmt die wirklich strikt nach Reihenfolge. Der merkt sich das quasi anhand eines Elements, was er zuletzt gewählt hat, und dann geht er einfach strikt weiter, so zirkulär. Das kann man ja nicht, weil man das Dateisystem vergrößern muss. Ich weiß nicht, ob man ein Dateisystem online vergrößern kann. XFS, okay. X3. Christoph, X3? Ja. Aha, neuere. Immer neuere. Also das sollte dann funktionieren. PostgreSQL dürfte das dann auch selber nicht stören, weil der macht ja direkt nichts an Dateisystem. Der ist ja eine ganz normale User-Anwendung eigentlich fürs Betriebssystem. Ein bisschen vorsichtig wäre ich vielleicht mit dem Wahl. Ich weiß es nicht, weil wenn da was schief geht und das Wahl wird korrumpiert, dann könnte es ein Problem geben. Separater Tablespace für Indexe. Für Sonderfälle ja. Also es kommt drauf an, was man für Anwendungen hat. Wenn man wirklich reine Index-Scans hat in seinen Applikationen, wo man weiß, ich selektiere sowieso nur den Primärschlüssel und so weiter, rentiert sich das eigentlich fast gar nicht. Und selbst bei SANs, die ja Schreibanfragen entsprechend verteilen können, ist es eigentlich fast nicht von Vorteil. Im Gegenteil eigentlich. Es ist aber so, dass zum Beispiel, wenn Bitmap-Index-Scans erfolgen, das heißt, also man hat große Abfragen, PostgreSQL benutzt einen Bitmap-Index, der läuft unabhängig vom Index-Scan eigentlich. Also der Index-Scan muss ja immer erst den Index nachgucken und muss dann zurück auf die Tabelle, um zu gucken, ob das Tupel überhaupt für ihn relevant ist. Das heißt, man kriegt da so einen Zickzack-Zugriffsstruktur hin. Bei sehr vielen Daten, die im Index-Scan raus selektiert werden müssen, kann das entsprechend teuer sein, weil der Lesekopf ja ständig zwischen Random hin und her wechseln muss. Kommt natürlich darauf an, was für eine Hardware drunter liegen hat. Und deswegen kann es dann schon von Vorteil sein, wenn man weiß, die Index-Scans sind nicht unbedingt selektiv, sondern haben größere Ranges, den Index auszulagern auf eine separate Spindel. Einfach, um dann ein bisschen Last da wegzukriegen von dieser einzelnen Spindel. Sonst hämmern die ständig da aufeinander gegenseitig ein und es sind eigentlich konkurrierende Suche. Was ist denn jetzt? Achso, kein WLAN mehr. Gut. Sollte man sich auch überlegen. Und es ist aber auch ganz nützlich für Platzmanagement und so weiter. Wenn man weiß, ich habe hier einen separaten Tablespace. Ja?
Ich möchte ja gerne vorher überlegen, aber ich will es auch gerne nutzen können.
Ja.
Muss man dann die Gesamtkonfiguration messen oder kann man wirklich messen, welchen Einfluss jetzt das die Wahl hat, welchen Einfluss der Tablespace für die
Das Ausprobieren von Maschinenkonfiguration, also eine Art Benchmarking, das ist natürlich abhängig von der Anwendung. Man kann synthetische Benchmarks laufen lassen, wie PGBench, der ist im PostgreSQL-Lieferumfang enthalten. Das Problem ist aber, dass es synthetische Benchmarks sind. Das heißt, also der PGBench vor allem, das ist ein TPCB, der misst nur Transaktionsdurchsatz. Das ist ihm völlig wurscht, was da in der Datenbank selber abläuft. Hauptsache er kriegt dann halt die Anzahl Transaktionen pro Sekunde hin, die der Anwender erwartet. Man kann auch PGBench dazu benutzen, applikationsbezogene eigene Abfragen damit zu benchmarken. Dem kann man dann so ein Skript mitgeben, da kann man dann bestimmte Variablen definieren und so weiter, und dann hämmern quasi diese Skripte immer gegen die Datenbank und dann wird der Transaktionsdurchsatz gemessen. Es gibt Leute, die machen das so, die fischen dann quasi langsame Queries oder übliche Queries, die ein bisschen komplexer sind, aus ihren Log-Files raus. Und machen daraus ein PGBench und messen das damit.
Und dann kann man sagen, okay, dass das jetzt so langsam war oder so schnell war, lag an Wahl oder lag an Tablespace?
Also ein Index-Tablespace wird nie Ihnen den Performance-Benefit dann geben, wenn Sie Performance-Probleme haben, wie ein separates Wahllaufwerk. Also Wahllaufwerk ist wirklich eklatant. Das macht teilweise 20-30% dann aus. Wenn nicht sogar mehr. Es kommt natürlich darauf an, wenn Sie nur zwei Verbindungen gleichzeitig haben, dann bringt Ihnen das auch nichts. Weil es geht ja wirklich nur darum, die Transaktionsbandbreite hinzukriegen.
Wie viel Platz nimmt so ein Wahllaufwerk weg?
Das kommt darauf an, wie es konfiguriert wird.
Also kann ich auch eine RAM
drive. Standardmäßig sind 3 mal 16 Megabyte mal 2, also 48 Megabyte und so weiter, mal 2, also man kann es runter konfigurieren auf ein Segment, das sind dann 16 Megabyte. Man muss immer eins dann in petto halten, also 32 Megabyte. Man kann es aber hochkonfigurieren bis 16, 20, 32 Gigabyte. Das Problem bei Checkpoints oder Wahl ist halt wirklich, dass alles, was an Daten geschrieben wird, kriegt dieses Teil hier komplett ab. Weil das ist die Lebensversicherung von PostgreSQL. Damit kann er jederzeit einen Crash überstehen und wieder recovern.
Ja.
Und man muss auch beachten, hier laufen auch F-Syncs, also PostgreSQL benutzt sogenannten synchronen Schreibvorgänge, also der synkt die ständig auf die Festplatte beim Commit. In Postgres 8.3 kann man auch synchrones Commit ausschalten. Das heißt also, da übernimmt dann ein separater Hintergrundprozess asynchron diese Commits. Das kommt halt natürlich darauf an, ob man sowas haben will, weil man kann dann potenziell nämlich Daten verlieren, weil Daten, die eigentlich gecommitted waren, könnten beim Crash anschließend verloren gehen, weil die ja gar nicht gesynkt sind. Das war früher im Postgres F-Sync off, aber F-Sync off war ein Riesenproblem, weil das Inkonsistenten verursachen konnte. Das heißt, wenn Ihnen die Datenbank runtergefallen ist oder einer hat einen Stromstecker gezogen oder irgendwas anderes, Admins haben mit kill-9 das Backend gekillt, dann konnte es passieren, dass das Wahl inkonsistent geworden ist. Einfach weil die Postgres-Datenbank davon ausging, die Daten sind synchron, ich habe ja ein Commit immer synchron, aber in Wirklichkeit sind die dann im Schreibcache gelandet, weil das F-Sync aus war. Und das Betriebssystem schreibt dir danach Gutdünken. Und synchrones Commit ist im Prinzip so eine Variante, nur dass die Datensicherheit garantiert ist. Das heißt also, die Datenbank ist immer konsistent, aber man kann bereits gecommitete Transaktionen verlieren. Das ist zum Beispiel ein interessantes Feature, wenn man Session-Daten irgendwie verwalten will in der Datenbank. Also die Website, die schreibt Session-Daten, die Session-Daten sind temporär. Dann können diese Session-Schreibvorgänge können dann mit synchrones Commit offlaufen. Und dann habe ich da schon mal diesen Instant-Transaction-Traffic mal ein bisschen weg. Das zweitwichtigste, was man sich überlegen sollte nach diesem Ganzen, ist eigentlich die zu erwartende Größe von Tabellen und Indexe. Das ist eigentlich nicht so einfach zu berechnen, weil der Tuple-Header, der ändert sich ab und zu mal. Also das hier sind 24 Bytes, das müsste so Stand 8.2 sein. 8.3 hat ein bisschen kleineren Tuple-Header. Ich glaube, das sind dann 21 Bytes, sowas um den Dreh rum, oder 20 Bytes sogar nur. Den muss man dann also pro Zeile, die man hat, dazu rechnen. Der Item Pointer für jedes Tupel, das zählt auch noch zum Overhead dazu, ist 4 Bytes. Und Und dann habe ich hier einfach mal zwei Integer-Felder mal gewählt, A4 Byte. Jetzt komme ich insgesamt auf 8 Byte, also hätte ein Tupel bereits die Größe von 34 Bytes. Das kann man dann hochrechnen, ungefähr, auf die zu erwartende Datenmenge. Man geht zum Beispiel von 1 Million Datensätze aus, 1 Million mal 34 Bytes. Und dann muss man aber noch beachten, dass die PostgreSQL-Datenbank immer eine Page mit 8 Kilobyte anlegt, wo dann diese 34 Bytes dann drin landen. Das heißt also, man nimmt die 8K durch 34 Bytes und errechnet, wie viele Tupel eigentlich dann estimated in meine Page passen und kann die Anzahl dann multiplizieren und hat dann ungefähr eine Gesamtgröße vom Heap, also von der Tabelle. Der Index ist ein bisschen kleiner, da kann man ungefähr vom Drittel ausgehen. Kommt drauf, natürlich, weil der Index enthält ja auch die Netto-Daten. Der Index-Header ist aber wesentlich kleiner, hat nur 6 Bytes oder so. Und dadurch sind Indexe dann wesentlich schlanker. Also ein Index auf dem Integerfeld ist um einiges schlanker als ein Tupel in der Tabelle an sich. Da muss man ein bisschen halt Schätzungen betreiben, was man denn so an Tabellendaten erwartet. Schwierig ist dann, wenn man Textdaten hat. Weil da muss man dann, man weiß ja nicht genau, was die Anwender jetzt in ihre Kommentarfelder oder so eingeben. Wenn man so Text hat, der ja Längen unbeschränkt ist, da muss man halt mal gucken, geht man halt von einer Standardgröße von 50, 100 Bytes aus und rechnet das dadurch mal hoch. Es ist aber so, dass zum Beispiel, ich hatte so einen Fall letztens, eine 16 GB Datenbank von 8.2 auf 8.3 hatte dann nur noch 13 GB. Also die Platzersparnis in 8.3 ist wirklich eklatant. Und vielleicht gibt es in 8.4 sogar noch mehr, weil man streitet sich gerade rum, ob man diese Fixed-Länge-Felder in PG Glass nicht auch ein bisschen eindampft. Das ist aber ein großer Streitpunkt, weil man nicht genau weiß, wie die Seiteneffekte sind und so. Noch Fragen zu der Folie? Der nächste Schritt bei der Installation, und das ist eigentlich fast der wichtigste, finde ich, bei InnoDB. Die meisten Leute machen InnoDB und machen sich keine Gedanken über Encoding und Locale. Da machen sowieso viele Leute im Bogen drumherum, weil das ja sowieso immer so ein verflixtes Thema ist. In PostgreSQL, wenn man auf einer modernen Plattform ist, dann hat man eigentlich keine Probleme, weil PostgreSQL wird in der Regel, wenn man Debian heutzutage modern ist, installiert, dann haben UTF-8 und InnoDB, wenn nicht anders ihm gesagt, nimmt dann immer den Systemstandard, der gerade in der Umgebung aktiv ist. Also UTF-8 wird es in der Regel sein und dann halt ein englisches Locale oder deutsches Locale, je nachdem. Früher war das ein bisschen schlimmer, weil da gab es dann immer so ein Fallback auf dieses SQL ASCII-Zeugs und SQL ASCII ist aber kein Encoding, das ist nichts, das ist Binärkrams, irgendwas. Das hat dann den Nachteil, dass nämlich sowas hier passiert. Wenn ich jetzt hier die Locale angebe, dann bestimme ich auch indirekt damit die Sortierung in meinem Index, die sogenannte Collation Order. Und interessant wird es zum Beispiel, wenn man hier Deutsch macht, dann sieht man nämlich hier die Unterschiede. Hier war SQL ASCII und hier war UTF-8 DE Locale aktiv. Und man sieht hier Unterschiede in der Sortierung. Und das will man natürlich nicht. Man möchte natürlich dann schon eine ordentliche Sortierung haben, wenn ich deutsche Daten drin habe. Und da muss ich immer appellieren, dass man sich vorher Gedanken darüber macht, welche Daten man drin speichern will. Man kann auch das Encoding festlegen und InnoDB dann das Locale überlassen. Ja. Aber dann muss das Locale immer zum Encoding passen und umgekehrt aber auch. Also da muss man natürlich immer sich Gedanken drüber machen. Schwierig wird es dann, wenn man Kyrillisch hat. Ja, da kenne ich mich gar nicht aus. Da braucht man dann schon fast irgendwelche Experten, die das genau hinkriegen, wie es entsprechend funktioniert. Gibt es jemanden, der SQL ASCII verwendet? Sollte eigentlich heutzutage nicht mehr der Fall sein.
Freiwillig,
ja. Es gibt ja Fälle, wo das durchaus Sinn macht. Also, ja, aber dann stimmt die Sortierung trotzdem nicht. Man verlässt, das ist hier das Binärsortierung, also der sortiert die Dinger nach, was wird das sein? Oktal wäre, keine Ahnung. Also, das bringt einem ja nichts. Im PostgreSQL hat man halt das Problem, dass man diese Collation Order nachhinein nicht mehr ändern kann. Deswegen eigentlich der Hinweis jetzt hier explizit darauf. Wenn man mal ein Collation festgelegt hat, dann ist das für alle Zeiten in diesem Cluster betoniert. Dann muss man entweder einen Dump machen, Restore, in einen neuen Cluster oder sich irgendwas anderes einfallen lassen. Ja.
Wie schaut es denn aus, wenn man mehr als eine Sprache in der Datenbank haben möchte?
Ja, das ist ein Problem.
Das heißt, wenn man jetzt eine multilingual Application hat, dann.
Also man kann Datenbanken im unterschiedlichen Coding anlegen, das funktioniert.
Okay, aber in, also quasi auf Objektebene gibt es dann keine.
Nein, auf Tabellenebene funktioniert das nicht. Also andere Datenbanken teilweise, die bieten auch Collation Order bis runter auf Column-Ebene an. Aber ich weiß nicht so genau, warum. Also es gab mal Patches, die haben das auch in PostgreSQL nachgerüstet, dann waren die aber nicht so richtig standardkonform. Teilweise haben die auch komische Ergebnisse produziert. Man weiß noch nicht so genau richtig, wie man das implementieren sollte. Aber ich denke mal, auf Tabellenebene würde das schon Sinn machen. Auf Spaltenebene kann man sich drüber streiten.
Ja, eigentlich gibt das ja recht klar nicht vor. Welche Sortierung eher bevorzugt?
Da gibt es Encoding vor, ja, das Client-Encoding.
Ja.
Ja. Der Client muss der Datenbank sagen, welches Encoding er spricht, damit die Daten richtig konvertiert werden. Also es ist so, das ist ein interessanter Hinweis. Wenn man hier dieses Encoding der Datenbank festlegt, dann wird es automatisch auch für die Client-Verbindung verwendet. Das ist der Default, das Server-Encoding. Der Client nimmt dann einfach an, der Server nimmt dann an, der Client hat auch Server-Encoding. Das ist natürlich blöd, wenn man mit LET hinterherkommt und so weiter. Deswegen gibt es das sogenannte Client-Encoding, das heißt, man kann in einer Session spezifizieren, welches Encoding ich jetzt gerade verwende. Kommen jetzt meine Daten in Latin an, kommen sie in UTF-8 an und so weiter. Da muss man sich auch Gedanken drüber machen. Also wenn man zum Beispiel Java-Entwickler ist, muss man sich keine Gedanken machen. Java ist UTF-8. Aber dann kann man sich durchaus Szenarios vorstellen mit Perl-Anwendungen, PHP-Anwendungen aus dem Webserver raus, wo der Webserver dann irgendwie was anderes spricht, als der Datenbank-Server hat. Das ist eigentlich der meiste Fehler. Dann kommen halt die Umlaute irgendwie kaputt an oder so. Und das ist dann, also da kommt Byte-Müll rein und das ist dann das meiste Zeichen dafür, muss man sich über Client-Encoding Gedanken machen. Der Admin kann das aber auch an Datenbanken binden, dieses Client-Encoding. Also wenn man weiß, diese Datenbanken, da sprechen nur Latin 9 Clients zum Beispiel, dann kann man das direkt auch an die Konfiguration der Datenbank binden. Muss man es nicht global einstellen oder so.
Das heißt aber, wenn ich Multilingual dann, wenn ich da Connection mitgebe, dieses Encoding, dieses was auch immer ich dann erwarte, wird das korrekt konvertiert und ich kriege erst recht die korrekte Sortierung.
Richtig. Die Sortierung halt, die dieser Collation entspricht.
Die kann ich per Connection dann nicht.
Nein, das kann man nicht mehr ändern. LC Collate und LC C-Type, die sind dann fest. Noch mehr Fragen dazu? Hat jemand schon mal das Problem mit den Sortierungen und so? Ja, das kommt öfters vor, als man denkt. Okay. Gehen wir einen Schritt weiter. Hat man jetzt seine Datenbank am Laufen und hat es mit Daten befüllt und so weiter, dann kommt eigentlich schon der erste Schritt, über den man sich Gedanken machen muss. Meistens hat man ja schon irgendwelche Daten, wenn man auf PostgreSQL beispielsweise migriert. Und dann ist es eigentlich schon mal notwendig, wenn man Autovakuum nicht benutzen will, da kommen wir jetzt dann gleich dazu, dass man Analyze macht. Weil die meisten, die laden dann die Anwendungen rein oder die Daten rein von ihrer Anwendung und machen dann Tests. Dann erschrecken sie schon mal. Wenn, wie gesagt, der Autovakuum nicht aktiv ist, aber da sage ich gleich noch was dazu. Weil PostgreSQL, wenn die Daten in die Tabellen geladen werden, erstmal mit Standard-Optimizer-Statistiken arbeitet. Der hat da so einen Standard, der sieht halt, es ist kein PG-Stats-Eintrag für diese Tabelle da, also keine Heuristiken, dann gehe ich jetzt einfach mal von Default-Werten aus. Und wenn man natürlich dann 20 Millionen in eine Tabelle geladen hat und so weiter, dann ist es natürlich nicht unbedingt akkurat, was da drin steht oder was er annimmt. Deswegen sollte man nach solchen Batch-Jobs oder so Bulkloads immer manuellen Analyse hinterher schicken. Das Analyse ist ja relativ flott und relativ schnell. Und dann kann man vernünftig testen, ja, weil dann hat man nämlich wirklich akkurate Optimizer-Statistiken und erschrickt nicht. Anderes Thema ist, wenn man Autovakuum hat, da springt dann Autovakuum in die Bresche und macht es. Im laufenden Betrieb ist es dann für den Admin notwendig, sich Gedanken über Vakuum selber zu machen. Die meisten, die machen halt, die installieren entweder einen Cronjob, der das macht, oder verlassen sich auf Autovakuum. Verlassen ist gut, aber wissen ist besser, sage ich immer. Das heißt also, man sollte sich schon Gedanken machen, wie man es denn genau aufdröselt. Macht überhaupt Autovakuum genau das, was ich will? Vakuumt der auch rechtzeitig? Und vor allem, wann vakuumt der? Kann ich mir das leisten, dass während meiner Stoßzeiten gegen 12.30 Uhr oder so wirklich ein Autovakuum läuft und so weiter? Das meine ich damit. Kann man manuelles Vakuum machen? Ich habe das mal absichtlich gemacht, um die Leute zu schocken. Das ist ein verbose Output von einem manuellen Vakuum, das gleichzeitig ein Analyze macht, das heißt die Optimizer-Statistiken aktualisiert und natürlich ein Vakuum ausführt. Ein Vakuum ist dafür zuständig, fragmentierten Speicherplatz in Tabellen und Indexe freizugeben. Analyze, wie gesagt, aktualisiert die Optimizer-Statistiken in Tabellen. Es läuft dann hier in einem Rutsch durch. Was hier interessant ist, ist zum Beispiel die Tabelle Public Foo. Bei diesem verbose Output diese Details. Also im Idealfall macht man sowas zum Beispiel nachts zu einer Maintenance-Fensterzeit, wo man die komplette Datenbank durchvakuumen kann und protokolliert entsprechend den Output mit und dann kann man da hier mal parsen, so schön danach. Also zum Beispiel hier, diese Tabelle ist leer. Die hat 6 non-removable row versions, das heißt, die sind live, also aktiv, mit einer Page und 0 sind removable. Interessant ist dann das hier, 0 dead row, 0 dead rows cannot be removed yet. Das ist dann ein Indiz zum Beispiel, dass Transaktionen zwar Tupeln gelöscht haben, aber andere Transaktionen noch aktiv sind und deswegen Vakuum diese Dead Row Versions nicht löschen kann bzw. invalidieren kann. Da sind wir nämlich beim wichtigen Punkt, langlaufende Transaktionen. Da komme ich, sage ich später noch dazu was. Hier ist noch ein anderer Aspekt, das ist die Free Space Map. Hier sieht man ein paar nützliche Informationen. Die Free Space Map trackt quasi die vom Vakuum erfassten fragmentierten Speicherplätze und gibt die dann quasi darüber wieder zur Wiederverwendung frei. Das heißt also, wenn Sie den Tupel löschen oder updaten, das ist genau dasselbe. Das heißt, dass das ein Invalidieren ist und ein Tupel neu anlegen. Dann werden diese in dieser Free Space Map gespeichert und das nächste Mal, wenn Sie ein Insert oder Update machen, dann guckt das Backend erstmal nach, habe ich überhaupt in meinem Heap irgendwo freien Speicherplatz und kann es dann da einsortieren. Das heißt also, es ist unheimlich wichtig, dass der fragmentierte Speicher hier von der Free Space Map erfasst werden kann. Darauf, das ist eigentlich alles, worauf man achten muss. Man muss halt gucken, 4800 Page-Slots sind hier konfiguriert, 55 sind drin und 976 bräuchte ich. Also ich bin im absoluten Grünbereich hier. Vakuum verbose sagt das dann aber auch, wenn es ihm zu knapp wird. Da gibt dann einen Hint raus und sagt, ja, consider increasing Free Space Map. Deswegen bin ich ein ganz großer Freund von diesen Vakuum-Verbose-Läufen, dass man die ab und zu mal macht, einfach um diesen Output zu kriegen, weil Autovakuum macht das nicht. Autovakuum verlässt sich halt darauf, dass der Admin entsprechend die Free Space Map richtig konfiguriert hat. Gibt es dazu Fragen? Ups, sorry. Nein, ist sogar empfehlenswert. Ja, man muss aber aufpassen, der Autovakuum weiß nichts davon, dass man jetzt auch nochmal vakuumt. Das heißt, der Autovakuum vakuumt auch. Man hat da mehrere Vakuums laufen und das sorgt natürlich für erhöhte Last. Also in 8.3 ist es sogar noch ein bisschen krasser jetzt, weil da gibt es jetzt mehrere Worker. Der ist jetzt multithreaded oder ein Multiprozess-Vakuum ist das jetzt quasi. Der beschäftigt standardmäßig bis zu 3 Vakuumprozesse gleichzeitig oder Analyze-Prozesse. Wichtig ist es eigentlich eher für Analyze, weil ich will ja häufig analysen. Aber fürs Vakuum kann natürlich schon vorkommen, dass dann hier 3 gleichzeitig laufen. Und das muss man halt dann mit in Betracht ziehen, dass das dann ein vierter noch eventuell ist. Und dann macht vielleicht dass die Festplatte irgendwann mal die Grätsche, weil Vakuum ist eine IO-intensive Sache, das muss man so sagen. Je mehr fragmentierter Heap da ist, desto intensiver ist es für die Festplatte. Vor allem auch was Traffic ins Transaktionslog angeht. Da ist Vakuum auch nicht ganz ohne. Da sind wir schon beim Stichwort Autovakuum. Der ist eigentlich immer zu empfehlen, finde ich. Bis auf ein paar Spezialfälle, wo man es sich wirklich nicht leisten kann, dass während Stoßzeit plötzlich ein Vakuum da ist. Ja, es gibt durchaus DBAs, die können das nicht leiden und die möchten das auch nicht. Die vakuumen dann lieber selber. Es gibt aber eine Möglichkeit, solche Tabellen zum Beispiel auszunehmen. Kommen wir gleich noch drauf. Autovakuum on, Track Counts on, das muss sein, damit ich die Stadt, weil Vakuum oder der Autovakuum-Dämon eigentlich auf den Statistiken basiert, die die Datenbank über seine Tabellen sammelt. Und das ist nur dann der Fall, wenn Track Counts auf on steht. Andernfalls weigert sich auch der Autovakuum zu starten. standardmäßig, wenn man den Source Code runterlädt, also die Vanilla-Sourcen und so weiter, die haben den jetzt standardmäßig aktiviert. Mit den drei Workern und einer Loopzeit von 60 Sekunden. Das heißt, der guckt alle 60 Sekunden pro Worker nach, ob es was zu tun gibt. Ich hoffe, man kann es lesen. Es gibt diverse Grenzwerte, die eigentlich ausschlaggebend dafür sind, ob der Autovakuum-Dämon jetzt reinkickt oder nicht. Das sind Vakuum-Threshold und Analyze-Threshold und die Konfigurationsvariablen Auto-Vakuum-Vakuum-Threshold, Auto-Vakuum-Vakuum-Scale-Faktor und das gleiche für Analyze. Mal die effektiv vorhandene Anzahl an Tupel-Moment in der Tabelle. Also diese Formel quasi gibt dann Auskunft, ab wie viel geänderter Tupel dann dieser Threshold dann überschritten wird. Und dann kommt Vakuum zum Zuge. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so konfiguriert habe, dass ich einen Threshold von, sagen wir mal, 10.000 habe und ich habe 12.000 aktualisiert, Update oder Delete, dann wird diese Formel erfüllt sein und dann kickt der Autovakuum rein. Vielleicht auch ein bisschen später, das kommt drauf an, wie viel gerade los ist. Also diese Parameter hier, die sind konfigurierbar und die bestimmen diesen Threshold quasi. Und da muss man halt dann ein bisschen, die stehen standardmäßig in 8.3, der steht glaube ich auf 50 und der hier auf 0,2, der hier auf 10 und der auf 0,1. Das ist ein sogenannter Prozentfaktor, das heißt also 0,1 wären dann 10%. Das ist dann auch ausschlaggebend, zum Beispiel, wenn Sie eine Tabelle initial befüllen. Dann ist es auch wichtig, ob der Autovakuum dann reinkickt oder nicht. Wenn Sie eine Tabelle initial befüllen und er erreicht diesen Threshold nicht, dann kickt er auch vorerst erstmal nicht rein. Beim Befüllen ist Vakuum ja eher irrelevant, da geht es ja eher ums Analyze. Weil beim Befüllen gibt es ja keinen fragmentierten Heap normalerweise. Überwachungsmöglichkeiten für Autovakuum. So, jetzt kommen wir wieder auf das Thema mit diesem Vakuum Verbose zurück. Vakuum Verbose ist viel, viel gesprächiger als das, was Autovakuum im Moment macht. Leider. Das heißt, diese Detailinformationen von der Free Space Map und so weiter kriegen Sie nur so detailliert raus, indem Sie wirklich manuellen Vakuum Verbose machen. Es gibt die Möglichkeiten in 8.3, ich springe da einfach mal vor, ne? Habe ich das jetzt? Ja, ist leider nicht drauf, schade. Ich dachte, ich hatte da so ein Screenshot von so einem View. Es gibt die Möglichkeiten über die Stat-Views, machen wir es halt so, Stat-User-Tables, über den Tabellennamen abzufragen, wann die Tabelle zuletzt gevakuumt wurde. Und zwar unterscheidet er dann über normales, manuelles Vakuum und zwischen Auto-Vakuum, beziehungsweise manuelles Analyze und Auto-Analyze. Die kann man dann über diese Views hier abfragen. Das ist seit 8.2 dann hier da. Und seit 8.3 gibt es auch die Möglichkeiten, die Verbosity ins Log-File ein bisschen besser zu machen, sodass man auch wirklich sieht, was Auto-Vakuum eigentlich gerade für Tabellen im Beschlag hat und so weiter. In 8.1 gab es das noch gar nicht. Also in 8.1 schreibt er ins Log-File Vakuum in Database Postgres oder so. Mehr steht da nicht drin. Gibt es da Fragen dazu? Jemand schon seine Erfahrungen mit dem Autovakuum gemacht? Oder mit Vakuum generell? Vakuum früh ist schlecht.
War aber nötig, war alt.
Bis 8.0 war es möglich. 8.0 Vakuum Full? Jein. Also man hat immer gesagt, Vakuum Full nehmen. An 7.4 war das Problem mit Index Bloats. Also in die älteren Versionen vor 8.0 haben das Problem, dass Index Pages, wenn die zum Beispiel ein Tupel drin hatten und diese Page ansonsten, die sind ja auch 8K groß, ansonsten leer waren, dann hat er die nicht irgendwie wieder freigeben können oder so. Die lagen dann einfach rum und wenn die dann letztendlich gelöscht wurden und die waren nicht balanced oder so, dann ist das komplett unten runter rausgefallen. Das heißt, er hat die nie gevakuumt oder irgendwie zur Wiederfreigabe irgendwie invalidiert. Und deswegen ist der Index, konnte unter Umständen, es ist nicht zwangsläufig passiert, aber konnte passieren, dass in 7.4 der Index ganz stark angewachsen ist. Und man konnte das eigentlich nur, wenn man Reindex oder Vakuum Full wieder kleiner machen. Eigentlich eher, ich würde eher Reindex nehmen. und den Heap erstmal in Ruhe lassen. Erst dann, wenn der Heap wirklich auch wirklich aufgeblasen ist, dann sollte man dann auch Vacuum Full machen. Vacuum Full ist eine sehr teure Operation. Das Problem ist, dass Vacuum Full wirklich die Tabelle im Endeffekt abgrast, trackt, wo hat er freien Platz und dann von unten her die Tupel wieder einsortiert. Und anschließend schrinkt er die Relation. Das ist aber ein unheimlich aufwendiger Vorgang, weil beispielsweise...
Bitte? Full Database Lock.
Erstens das, es ist ein Access-Exclusive-Lock auf der Tabelle, das heißt, die Tabelle ist nicht zugreifbar, man braucht ein Maintenance-Fenster. Zum einen ist das unheimlich Transaktions-Log-intensiv, der schreibt im Unmengen daraus, weil die komplette Tupel muss wahllockt sein, weil er hat es ja geändert, mehr oder weniger. Und was ich aber noch viel schlimmer fand, ist die Laufzeiten teilweise, die da bei großen Tabellen entstehen, die sind eklatant, weil der Workmem, beziehungsweise der Maintenance-Workmem, früher Maintenance-Workmem und Sortmem hieß er früher, der sagt dem Vakuum, wie viel Hauptspeicher er benutzen soll. Und da legt er seine Array ab, wo er sich die toten Tupel, sage ich jetzt mal, merkt. Und wenn das voll ist, dann muss er sortieren und dann muss er aber komplett wieder anfangen, alle Indexe neu zu scannen. Dann geht es wieder los und dann fängt er wieder an, alle Indexe voll zu scannen und so weiter. Deswegen ist das ziemlich lange. Wenn man so eine Tabelle hat, dann soll man Cluster nehmen. Einfach ein Cluster machen, der interessiert das nicht. Der baut die Tabelle, man braucht zwar den Speicherplatz der Tabelle nochmal, aber der baut die Tabelle komplett neu. In einem Rutsch, das interessiert dir dann nicht, den Index. So, wenn man Probleme hat mit diesen IOs und Vakuum, das heißt, ein Vakuum dauert einem zu lange, dann könnte man sich mal überlegen, ich drücke immer die falsche Taste. Das ist nichts für mich. Dann sollte man sich überlegen, dieses Cost-Based-Vakuum einzusetzen. Das ist eigentlich relativ, nicht so häufig benutztes Feature. Ich persönlich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, weil man hat verlängerte Vakuumlaufzeiten. Also das funktioniert auch nur mit einem ganz normalen Vakuum, das die Tabelle nicht sperrt. Was es macht ist, der Cost-Limit-Faktor, der sagt es dann aus, ich sammle jetzt, also Vakuum, Statistiken über meine eigene Arbeit bis zu dieser Grenze, bis zu diesem Limit. Und anschließend schlafe ich erstmal diese Zeit in Millisekunden. 0 sagt disabled, dann kann ich hier zum Beispiel 10 Millisekunden definieren, dann arbeitet er wieder, bis er seinen Cost-Limit-Faktor von 200 erreicht hat, schläft wieder und fängt wieder an. Das kann auch später als 10 Millisekunden sein. Außerdem muss man aufpassen, manche Betriebssysteme haben ja nur eine Auflösung von 10 Millisekunden. Wenn der natürlich gerade dabei ist, irgendwelche Pages umzusortieren und so weiter, dann wird er sich nicht zwischendurch schlafen legen, weil er hätte ja einen Page-Lock so lange darauf. Das wäre ja fatal. Deswegen kann es sein, dass er erstmal alle Pages umsortiert und erst dann sich schlafen legt, wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind. Das heißt, es kann auch signifikant länger als 10 Millisekunden sein, aber höchstens die vierfache Zeit. Deswegen sollte man mit Bedacht diese Werte hier wählen. Also wenn man da gleich mit 400 Millisekunden rangeht, dann verlängert man den Laufzeiten ins Endlose. Das kann ich jetzt schon unterschreiben. Und der Limit-Faktor hier, das habe ich, der ist schwierig zu bestimmen, weil es gibt diverse Parameter wie Page-Miss, Page-Cost, also wenn er eine Seite angefasst hat zum Vakuumen und so weiter. Das sind alles Kostenfaktoren, die spielen da eine Rolle. Die sind auf sinnvolle Default-Werte eingestellt. Aber wo jetzt genau die Grenze effektiv für das System liegt, das kann man eigentlich nur durch Testen und stetiges Monitoring rauskriegen. Also es ist quasi ein iterativer Optimierungsprozess. Es gibt da keine pauschale Aussage. Meine Empfehlung ist immer erstmal Default zu lassen. Benutzt jemand Cost-Based-Vakuum? Oder hat irgendjemand schon mal versucht, das zu benutzen und schlechte Erfahrungen damit gemacht? Also die meisten Leute, die machen die schlechte Erfahrung damit, mein Vakuum dauert ja plötzlich 2 Tage. Das kann passieren, wenn der Delay dann zu lange ist. Also wirklich mit geringen Werten an 5 Millisekunden sind ja, oder wenn es das Betriebssystem zulässt, 10 Millisekunden oder 15 Millisekunden, das ist eigentlich schon eine Welt. Da kriegt das System noch genug Luft. So. Vorher noch war ja die Frage mit dem Mischen von Vakuum und Autovakuum. Das kann man machen. Und zwar, man kann auch diese Systemkatalog PG Autovakuum benutzen. Das ist eine Systemtabelle mit den Spalten hier. Und zum Beispiel eine Tabelle aus dem Autovakuum einfach ausnehmen. Naja, man sagt dann einfach, diese Tabelle wird jetzt für diese Zeit einfach auf Enabled vorausgesetzt und dann wird die vom Autovakuum nicht mehr berücksichtigt. Und so kann man auch spezielle Parameter, die wir vorher schon angesprochen haben, wie dieses Delay und dieses Scale Threshold, Base Thresholds, pro Tabelle einstellen. Das Problem ist, das hier ist ein bisschen mistig zu konfigurieren, weil man muss dann wirklich mit Insert into arbeiten. Es gibt kein User Interface momentan für dieses PG Auto Vacuum Catalog Geraffel. Das kommt aber noch, aber man ist sich nur ein bisschen uneins, wie man das machen soll. Also normalerweise würden das dann wahrscheinlich Attribute sein, die an die Tabelle geheftet werden, wie man es von Oracle kennt. Es hat sich aber noch keiner gefunden, der das so ein vernünftiges Interface mal vorschlägt. Man hat dann als Behelf erstmal diesen PG-Auto-Vakuum eingeführt, einfach um dem Admin auch die Möglichkeit zu geben, da doch ein bisschen auf Tabellenebene das ganze Zeug zu definieren. Deswegen mein Vorschlag, wenn man mit Delay arbeitet, da meint man ja immer eine ganz bestimmte Tabelle oder bestimmte Tabellen und das dann über das hier zu machen. Weil dann der Delay nicht global auf die ganze Datenbank wirkt, sondern wirklich nur für die Tabellen, wo ich will, dass sie langsam gewakuumt werden, einfach um IO-Ressourcen auf die zu sparen. Hier noch Hinweis für Backups. PG-Dump berücksichtigt Änderungen an dieser Tabelle nicht. Das heißt also, wenn Sie einen PG-Dump machen, auf eine andere Datenbank umziehen, dann haben Sie die Änderungen, die Sie hier gemacht haben, verloren. Die sind dann weg. Wir haben vorher schon die Free Space Map kurz erwähnt. Die Free Space Map ist eigentlich der Parameter, der fast nie eingestellt wird. Er wird immer auf Default gelassen. 204.800 sind es momentan. Das ist die Anzahl an Pages, die Platz haben in der sogenannten Free Space Map und die fragmentierten Speicherplatz protokollieren. Bei großen Datenbanken sind 200.000 Pages nichts. Das wird wahrscheinlich innerhalb von im halben Tag dann wahrscheinlich schon umgewälzt an Updates und Deletes und so weiter. Es ist kein Fehler, diesen Wert signifikant zu erhöhen auf, sagen wir mal, 2 Millionen oder so. Man muss wohl beachten, das braucht Shared Memory. Also es kann sein, dass man SHM Max im Kernel oder so erhöhen muss. Aber jeder Eintrag braucht 6 Bytes. Also 2 Millionen mal 6 Bytes, das sollte eigentlich auf heutigen Datenbankmaschinen verschmerzbar sein. Aber dann ist man schon auf einer sicheren Seite. Also 200.000 ist ja fast immer eigentlich zu knapp. Das ist die Anzahl an Relationen, die in DFSM getrackt werden können. Die steht standardmäßig auf 1000. Das ist eigentlich eine gute Zahl. Da zählen allerdings auch Indexe und Systemkataloge dazu. Also Systemkataloge, Systemobjekte sind ungefähr, was sind das, 150 Stück oder so. Also war ich immer noch auf der sicheren Seite. Ich habe schon erwähnt, zu kleine Maps, die sorgen dafür, dass fragmentierter Heap nicht getrackt wird. Das heißt also, er wird nicht mehr zur Wiederverwendung freigegeben, Tabellen und Indexe wachsen. Vacuum Verbose haben wir schon angesprochen. PG Free Space Map ist auch eine Möglichkeit, die Free Space Map ein bisschen zu monitoren als Admin. Das ist ein Contrib-Modul, das muss man hinzuinstallieren. Das ist dann quasi ein View, also eine Tabelle, die kann man abfragen. Und da stehen dann die Zahlen drin. Das sind, glaube ich, 2 Views, um genau zu sein, die der installiert. Und da gibt es ein View, da stehen dann quasi die Auslastung der Free Space Map drin. Der liest quasi die Free Space Map in Echtzeit aus und zeigt, über einen ganz normalen SQL kann man das abfragen und zeigt es dann an, was dann, ja, da kann man zum Beispiel die OID der Tabelle wählen, dann einen Count drüber laufen lassen und dann sieht man ungefähr, wie viel fragmentierten Platz die Tabelle da drin hat. Interessant wird es in 8.4, hoffentlich, da hofft jeder darauf, der erste Schritt ist getan, die sogenannten Relation Forks, die sorgen dafür, dass die Free Space Maps endlich aus dem Shared Memory rausfliegt und das heißt dynamisch ist. Man kann die also quasi zur Laufzeit anpassen. Und das richtig Coole ist eigentlich daran, dass das dann Autovakuum selber machen kann. Weil niemand weiß besser Bescheid über den fragmentierten Platz als Vakuum. Der Admin, der muss da ständig hin und her hinterher sein, der muss dann seine Logfiles monitoren und so weiter. Und dann ist aber Autovacuum in der Lage, diese Relation Forks selbstständig einzustellen. Und das ist für mich eigentlich das heiß ersehnteste Feature überhaupt, weil das wirklich diese Problematik, dass die FSMs volllaufen und so weiter, dass es endlich mal ad acta gelegt ist. Es gibt Anwendungen, da ist zum Beispiel fatal, wenn nur eine Nacht lang der Vakuum nicht durchläuft. Dann haben die schon ein Problem, dass die FSM-Zug voll ist. So, und das würde das dann endlich verhindern. Haben wir einen Reihe-Index? Das ist eigentlich immer sinnvoll, weil selbst in 8.3 jetzt teilweise der Index stark fragmentieren kann. Und Reihe-Index in so einem Wartungsfenster ist eigentlich fast das Ideal. Ja, also wenn man das irgendwie einmal in der Woche oder einmal im Monat, das reicht eigentlich schon völlig einrichten kann. Man kann es auf Tabellenebene machen. Das ist eigentlich schon ein guter Wartungstask. Also wenn man sowas machen kann, ist eigentlich immer gut. Allerdings, wie gesagt, man braucht ein Wartungsfenster, weil Reindex die Updates und so weiter blockt. Man kann zwar noch selektieren, aber die Updates sind geblockt. So, gibt es noch Fragen irgendwie dazu? 8 Minuten noch.
Was ist mit also Create Index Concurrent? Geht das?
Concurrently, ja. Create Index Concurrently, das ist ein neues Feature in 8.2 eingeführt. Das ist aber nur was für Indexe, die nicht unique sind. Also,
ja, aber geht das grundsätzlich bei Reindex, wenn ich es auf Tabellenebene beschränken kann?
Der Reindex benutzt das Concurrently nicht. Das Problem bei weil der Reindex, der macht ja auch die Primärschlüssel und so weiter neu. Das sind ja auch Indexe und die sind eindeutig. Das Problem beim Concurrently, da wird der Index quasi zweimal gebaut. Der läuft durch und baut.
Ja.
Ja, aber du läufst Gefahr, kaputte Indexe zurückzulassen. Deswegen will man das eigentlich nicht machen.
Außer wenn ich die Unique-Sachen
ausschließe. Ja, klar. Dann kannst du, ja. Dann musst du aber den Index extra angeben. Das funktioniert. Das könnt ihr mal machen, ja. Also ein Re-Index ist ja auch nichts anderes als ein Drop-Index-Create-Index. Das kann man machen. Ja. Da kann man sich dann so ein Wartungsskript schreiben, dass das entsprechend dann aufdröselt, ja. So, das hat man schon mal kurz angesprochen. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen detaillierter drauf ein. Kennt jemand die StatActivityViews und StatUserTables? Haben wir damit gearbeitet?
Gute Erinnerung in der 8.3, dass das Statement jetzt woanders liegt.
Statement?
Die Statement-Protokollierung in StatActivity.
Ja.
Da wird jetzt anders verwaltet,
ja.
Und ist auch nicht mehr so viel Overhead.
Ja.
Unter 8.3 die Statement-Protokollierung mit anzuschalten, waren, das ist 30% Performance-Einbuße. Und das war einfacher,
als ja.
Zu sagen, Log-Statement mit Min-Duration.
Ja, genau, ins Log-File.
Weil dann ja. Kriegt man das auch.
Ja. Ja, das Problem ist, dass in älteren Versionen da dieses SQL-Queue liegt ja im Shared Memory da drin. Das ist irgendwie an dieses Array angepinnt, wo diese Prozesse drauf lauschen. Und da war irgendwie was kaputt auch. Das war langsam, das stimmt. Muss man aufpassen.
Bei Activity, das ist hier zumindest der Schild.
Ja, aber die Länge ist jetzt deutlich, die Begrenzung ist jetzt deutlich länger geworden. Also, da passen jetzt deutlich größere Queries rein als früher. Früher waren es, glaube ich, nur 255 Zeichen oder so mal. Mittlerweile passt es aber wirklich komplett rein.
Ja, wenn man eine Anwendung hat, die normal beschrieben ist,
also ich sage ja, der PG-Start-Activity, der soll auch erstmal nur Indizien liefern, was los ist. Also man kriegt da ungefähr, wichtig beim PG-Start-Activity finde ich vor allem das hier, diese Weightings, dann diese Backend-Start und Query-Start und vor allem X-Ike-Start, dass man zum Beispiel langlaufende Transaktionen aufspüren kann. Dann auch Queries, die lang auf irgendetwas warten. Kann ja sein, dass man irgendwo ein verirrtes Vor-Update oder so rumschwören hat. Statement Logging. Ja. Ja, wie groß sind denn die Queries, um Gottes Willen? Ja? Solche.
Na, er baut da irgendwie. Also, das ist das Rails, Ruby und Rails Active Record-Zeug.
Ja.
Baut ziemlich lange
Queries zusammen. Ja. Also mehrere hundert Zeilen sollten kein Problem sein, aber wenn es dann natürlich in die Tausende geht, da begrenzt er dann irgendwann mal. Ich weiß gar nicht, wo die Grenze liegt, 16K oder so? Ich weiß gar nicht. Ich glaube 16K müssten das sein. Weiß ich jetzt auswendig auch nicht. Das ist immer ein bisschen vergrößert worden. Also es gibt keine Statement-Begrenzung im Postgres an sich. Das Statement kann endlos groß sein. Das Problem ist halt nur die Anzeige hier im pgStatActivity. Weil der natürlich ein Gigabyte großes Query nicht ständig im Backend mit rumführt. Das wäre ja sinnlos. Ich habe mal hier noch den pglogs. Also wenn man zum Beispiel hier einen hat, der Waiting True hat, dann kann man sich diesen pglogs hier mal so zu Gemüte führen und mal gucken, wo der Granted and False ist. Dann habe ich mal hier einfach mal so einen rausgefischt. Der pglogs ist eigentlich sehr interessant und in früheren Releases war der ein bisschen ja, krude zu lesen und so weiter. Aber mittlerweile ist das ganz gut, weil der wirklich detailliert anzeigt, welche Logs das sind, auf welcher Datenbank, welche Relation, auf Page- und Tupel-Ebene, die Virtual XID, das ist jetzt mal zweitrangig, dann noch wichtiger, die Transaction-ID, dann die Class-ID, Objekt-ID, die Sub-ID, also wenn es zum Beispiel eine Spalte ist und die an Objekt-ID hängt und so weiter. Also mittlerweile kann man da wirklich alles rauslesen, was man eigentlich braucht. Früher war da wirklich nur, stand nur drin, ja, log nicht granted, fertig. Das war ein bisschen blöd. Und die PID, den Mode, Sharelog, also der ist hier relativ moderat, die Sharelogs sind ja relativ, ja. Aber man sieht, dass der false ist. Das heißt, das ist eine Transaction-ID, PID 20908. Passt jetzt leider nicht hier. Habe ich mal einfach so rausgefischt zu Darstellungszwecken. Und da könnte man jetzt mal gucken, PID 20908, ja, welche Transaction-IDs gibt es denn da noch mit dieser ID hier drin? Jemand schon mal benutzt den PG-Logs?
Als Join mit anderen.
Ja, man joint die dann zusammen oder so. Da muss man sich... Das Problem ist halt, die allein, ja, ich meine, so richtig aussagekräftig ist, aber es ist endlich die Möglichkeit da, mit Joins und so weiter die Informationen sich selber zusammenzuzimmern. Oder man benutzt entsprechende Tools wie pgAdmin, die das von sich aus schon machen. 2 Minuten immer noch. Überwachung habe ich nur ein paar wichtige, meiner Ansicht nach wirklich wichtige Sachen angeführt. Min Duration Statement, das ist eigentlich immer nützlich. Hier mal salopp auf 2 Minuten eingestellt, aber das ist dann für Anwendungen wichtig, wo man wirklich wissen will, was sind denn die Ausreißer nach oben. Also da kann man dann das einschalten, in SIGHUB schicken und dann kann man sich die dann mal rausfischen, was denn da so lange braucht. Min-Error-Statement auf Error setzen, damit man auch die Statements kriegt, die Fehler machen zum Beispiel. Sonst steht da nämlich nur Error drin, aber nicht das Statement. Und was auch lustig ist, auf 8.3 jetzt bezogen, finde ich, das sind zum einen diese Log-Checkpoints, dass man ein gewisses Gefühl kriegt, wie laufen denn die Checkpoints in meiner Datenbank ab. Wenn die alle 2 Minuten laufen, dann weiß ich, ja, ich muss Checkpoint-Segments erhöhen, also meinen Transaktionslog größer machen. Die Log-Waits ist interessant, Deadlock-Timeout. Und wenn der zuschlägt, dann loggt der hier quasi die Transaktionen, die so lange warten müssen. Da kann man da vielleicht auch ein bisschen Debugging und so weiter betreiben. Ganz interessant auch Log-Temp-Files in Kilobyte angegeben. Das sind diese temporären Dateien, die PostgreSQL benutzt, um extern zu sortieren zum Beispiel. 32 Megabyte, dann werden die entsprechend angezeigt. Und dann kann man vielleicht auch mal, dann kriegt man endlich mal ein Gefühl, was eigentlich auf der Festplatte so zusätzlich noch los ist. Und auch neu ab 8.2, Log Auto Vacuum Min Duration. Da sieht man dann die minimale Zeit, die also 10 Minuten, und dann werden alle Vakuums gelockt, die länger als 10 Minuten gebraucht haben. Dann kriegt man auch ungefähr ein Gefühl, was auf bestimmten Tabellen oder Indexe los ist. Wie gesagt, das gab es in 8.1 mit der Einführung von Auto-Vakuum noch gar nicht. Vielleicht auch ein Grund zum Migrieren. Okay, die Zeit ist um.
Haben wir noch?
Ja. Gut. Gibt es noch Fragen oder dazu? Muss ja nicht unbedingt jetzt zu diesen Parametern sein, sondern vielleicht zu anderen. Ich hab noch was. Backups. Ich habe hier einfach mal salopp mal aufgeschrieben, PG-Dump, das ist eigentlich das, was der Admin täglich benutzt, um seine Datenbank zu sichern. Es gibt eigentlich drei Formate, Plain, Tar, Custom. Das ist das Custom-Format, das ist das Plain-Format und jetzt noch Tar wäre -ft, aber ich mag Tar-Format eigentlich gar nicht. Es gab in älteren, die neueren Tars, die haben das ja nicht mehr, aber auf andere, es gibt die alten Tars auf diversen Plattformen, die haben die Begrenzung, dass ein File-Member dieses Tar-Archivs nicht größer als 8 GB werden kann. Das heißt also, wenn man einen Dump hat von einer Tabelle, der größer als 8 GB ist, kriegt man ein Problem. Ja, wenn man aber das sicherstellt, dass es nicht der Fall ist, dann kann man auch das Tar-Format verwenden, hat vielleicht einen Vorteil, dass man es irgendwie weiterverwenden kann. Tar wird ja von heutzutage vor allem unterstützt und so weiter. Wichtig auch, dass, wie ich ihm sage, wenn ich auf einer Latin-Maschine bin, dass der dann auch in Latin dumpen soll, damit ich das aber sinnvoll reinkriege. Dump all für komplette Dumps, also komplette Dumps im Sinne von den kompletten Cluster rausdumpen, braucht man zum Beispiel für Migrationszwecken. Kann man auch mit -g benutzen, kombiniert mit pg-dump, dann -g dumpt die globalen Objekte raus, wie Benutzer, Tablespaces und so weiter. Das macht pg-dump nicht, da muss man aufpassen. Die Benutzer und Tablespaces und so weiter nimmt er nicht mit. Oder hier alles, einfach hier Benutzername angeben, das Encoding und dann wird alles rausgedumpt und das kann man dann einspielen. Wichtig ist, wenn man zum Beispiel sowas für eine Migration benutzt, dann sollte man das pg-dump oder pg-dump-all immer der neueren Version benutzen, also auf die Version, die man migrieren will. Weil es kann sein, dass sich da irgendwie SQL-syntaktisch was geändert hat und die neue Syntax zum Beispiel oder neue Funktionalität kennt ja nur das neue pg-dump. Das ist nicht immer der Fall. Lustigerweise, letztens war auf der Mailingliste ein Fall, da ist einer von 653, FreeBSD 3.10, migriert auf Postgres 8.3 auf einer Linux-Plattform. Das Problem ist, eine 653 auf 8.3 kriegen, das ist ein Abenteuer. Da hat sich so viel geändert, da ist so viel anders, das kriegt man eigentlich fast nicht ohne wildeste Spagate hin. Also wenn jemand sowas hat, da kann sich gerne an mich wenden oder an die Mailingliste, die freuen sich immer über sowas. Und problematisch bei sehr großen Datenbanken, denn man hat eine langlaufende Transaktion, ne? Langlaufende Transaktionen kennen wir ja, das ist immer so ein Problem in Datenbanken und es kann natürlich unheimlich lange dauern, bis der alles rausgedumpt hat. Also 500 GB mit pg-dump oder so zu sichern, das macht keinen Spaß. Deswegen geben wir immer zum Wall-Based Backup. Backups quasi nebenher. Das ist also ideal, habe ich schon erwähnt, für Datenbanken mit großen Datenmengen, hunderte von Gigabytes oder so weiter, da werden quasi die Transaktionslogs archiviert, das geht quasi einher mit den Änderungen auf der Datenbank. Base Backups kann man über Snapshots machen, da benutzt man dann SANs oder LVMs, um diese Snapshots zu erzeugen. Richtig gute SANs sind auch richtig effizient, was die Größe dann dieses Snapshots angeht, weil die speichern dann, die machen dann gerade den Snapshot quasi so, dass sie erst dann einen kompletten Copy machen, wenn sie irgendwie was ändert. Irgendwie so funktioniert das dann. Wiederherstellung jedoch nur über Downtime. Gut, das ist eigentlich immer so, wenn man ein Recovery hat. Ja, ich sehe es jetzt nicht groß als Negativpunkt an. Aber was wirklich ein negativer Punkt ist, der Speicherverbrauch. Also das kann wirklich eklatant sein. Also das Archiv, wo die Transaktionslogs reinwandern, die sollte man tunlichst im Auge behalten. Der Archiver hält an und archiviert nicht mehr. Der läuft dann in der Loop und probiert es dann halt immer wieder. Das sieht man dann im Logfile zum Beispiel. Da kommt dann immer Error, could not archive und so weiter. Das läuft dann halt immer auf. Das Problem ist halt, dass das X-Log aufläuft und dass sie keine Archivierung mehr haben. Das heißt, die X-Logs werden nicht mehr gesichert. Die Datenbank läuft weiter. Das ist der Schnurz. Mehr oder weniger. Weil es wirklich autark eigentlich ist vom Backend selber. Aber es ist halt dann fatal, wenn das X-Log dann vollläuft, lokal. Ja. Es dauert dann halt. Also wenn man wirklich hunderte von Transaktionen hat pro Sekunde und das dann längere Zeit dann das Base Backup auslässt und dann davon zu recovern, das kann Tag dauern, ja, das ist richtig. Und die letzten genannten Punkte, aber ja, Hash-Indexe. Wenn man Hash-Index benutzt, muss man immer einen Re-Index machen nach dem Recovery. Immer. Weil die nicht wahllockt sind. Frag mich nicht warum. Ist so. Und Tablespaces. Weil wenn man ein Recovery mit Wahlbase Backup auf ein anderes System macht, dann sollten da die Tailbase-Bases auch da sein. Also es ist so, dass das Transaktionslog schon dieses Create-Tablespace auch mitloggt und dann entsprechend beim Recovery ausführt. Nur wenn das Verzeichnis für diesen Tablespace nicht da ist, dann ist natürlich doof. So, deswegen würde ich sagen, vielen Dank.